Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wir waren Papst. Der Tod des Deutschen Josef Ratzinger auf dem sogenannten Stuhl Petri hat zum Jahreswechsel vieles überschattet, was sonst noch passiert ist in der Welt der Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Eigentlich wollten wir schon zu Beginn des Jahres fragen, wo steht die evangelische Kirche in Deutschland, EKD, Anfang 2013? Wie begleitet die evangelische Theologie die kirchlichen Entwicklungen? Noch ist das Jahr jung und wir richten den Blick nach vorn mit Ulrich Körtner, 1957 in Hameln geboren, aufgewachsen in einer Pastorenfamilie im ostwestfälischen Enger bei Herford. Körtner ist heute Professor für systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Und als erstes habe ich ihn gefragt, wieso meint die evangelische Kirche, dass sie sich und das Klima mit Hilfe der letzten Generation retten kann?
Die evangelische Kirche hat sich ja schon länger dem Klimaschutz verschrieben. Das läuft dann unter dem Stichwort Bewahrung der Schöpfung. Und man sucht das strategische Bündnis, Koalitionen auch mit anderen Kräften in der Zivilgesellschaft. Die letzte Generation macht im Moment ja viel von sich reden, etwas mehr vielleicht als in der letzten Zeit Fridays for Future. Und es gab nun eben diesen Auftritt von einer Aktivistin der letzten Generation, Aimee van Baalen, bei der letzten EKD-Synode. Zwei Gruppierungen, die sich da gegenseitig versuchen zu schützen, also oder zu stützen. Die letzte Generation sucht Bündnispartner, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Die EKD, von der ich jetzt sagen würde, insgesamt nimmt ihr Einfluss auch im Bereich des Politischen deutlich ab, sucht jetzt eben solche Partnerschaften, um dadurch vielleicht auch wieder mehr Schubkraft in der Öffentlichkeit zu haben. Schwierig finde ich allerdings dabei, wenn jetzt also von Repräsentanten der Kirchen, auch der Landeskirchen gesagt wird, es gäbe geradezu eine moralische Verpflichtung der Kirche, sich mit der letzten Generation zu solidarisieren. Da schaut man meines Erachtens nicht genau hin, denn was fordern die jetzt eigentlich konkret? Sie fordern auf der einen Seite ein Tempolimit von 100 auf der Autobahn in Deutschland und zum anderen, dass es wieder ein 9-Euro-Ticket für die Bundesbahn geben soll. Solche Forderungen kann man ja erheben, aber dass die jetzt mit diesen Formen von Protest, wo man sich festklebt oder mit Kartoffelbrei oder Suppenkunstwerke attackiert, auf sich aufmerksam macht, das glaube ich ist etwas, was doch aus einer kirchlichen Position heraus nicht unterstützt werden kann. Und ich glaube, das große Problem dabei ist, diese Protestformen lenken von den eigentlichen Problemen ab. Und wenn sich die Kirche jetzt mit dieser Gruppe da so solidarisiert, führt das eigentlich auch auf Nebenschauplätze. Das große Problem, das die Kirche eigentlich hat, ist die sinkenden Mitgliederzahlen, dramatische Aushöhlung auch eigener Glaubensinhalte. Und davon lenken solche Aktionen eher nur ab.
Wohin entwickelt sich jetzt mal aus der Perspektive des Deutschösterreichers mit einem gewissen Abstand, wohin entwickelt sich gerade die evangelische Kirche im Mutterland der Reformation?
Nun, es hat ja dieses große Reformationsjubiläum 2017 gegeben. Damals war ja sogar der Reformationstag ein Staatsfeiertag. In manchen Bundesländern ist es das auch geblieben. Und es gab da große Hoffnungen, dass damit also auch ein neuer Schub für die Volkskirche sich verbinden würde. Der damalige Ratsvorsitzende Bedford Strom hat sogar von einer Generation 2017 gesprochen. Von all dem, finde ich, ist jetzt eigentlich gar nicht mehr viel zu spüren. Man, glaube ich, sagt nichts Falsches, wenn man die Diagnose stellt. Eigentlich ist viel von dem, was damals mit 10 Jahren Vorlauf auf die Schiene gesetzt wurde, wie man so sagt, ist verpufft. Dann hat es eine Z-Kommission gegeben, einen Ausschuss, der 11, später 12 Leitsitze für eine zukunftsoffene Kirche geschrieben hat. Da hat man dann auch schon versucht zu reagieren auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Auch das Thema der Digitalisierung hat man aufgegriffen. Aber auch von diesen 12 Leitsätzen ist, wenn ich das richtig sehe, nicht so wirklich ein Schub ausgegangen. Und meines Erachtens, und das sage ich eben auch als jemand, der aus Deutschland stammt und hier und da auch noch in Deutschland zu tun hat mit wirklicher Anteilnahme und Sorge, meines Erachtens sind da doch jetzt wirklich Ausdünnungsprozesse zu beobachten. Das ist ein Verständnis von Kirche und Mission, das ich so nicht teile. Bei der letzten Generation dieses Verständnis, sich anzumaßen. Man kann über all diese politischen Ziele ja trefflich diskutieren, aber in einem demokratischen Staat anzumaßen, das ist die Elite, die jetzt die einzig richtigen Positionen vertritt und den Staat geradezu nötigen will. Das führt dazu, dass dann die evangelische Kirche eigentlich zu ihrem eigenen Staatsverständnis, wie sie es noch 1985 in einer großen Denkschrift zur modernen Demokratie niedergelegt hat, dass sie sich davon eigentlich distanziert. Und das, finde ich, ist eine sehr fragwürdige Entwicklung, denn die EKD, ich rede jetzt nicht von den einzelnen Landeskirchen, sondern erstmal von der Dachorganisation, wie sie sich präsentiert, auch in ihren Synodenbeschlüssen, entwickelt mehr und mehr ein Verständnis von Kirche, das eigentlich nicht mehr das herkömmlich reformatorische, volkskirchliche ist, sondern es ist eigentlich die Vorstellung von einer Gemeinschaft der Heiligen, die eine richtige moralische Linie vertreten.
Ja, um dann ja, die Nichtheiligen auszugrenzen.
Genau, also wenn man mal jetzt mit den Worten des großen liberalen Theologen Ernst Troeltsch die Sache beschreiben will, es geht in Richtung einer Sektenmentalität, ja, also wo eben dann die Reinheit der Ethik verkündigt wird und die anderen sind dann eben nicht mehr da. Und Sie können das zum Beispiel auch sehen im Verlauf der Synode. Es gab Standing Ovations für den Auftritt der Frau van Baalen, aber einige Synodale haben dann eben auch den Raum verlassen und es wird so suggeriert, dass die jetzt im politischen Bereich andere Meinungen vertreten und dafür vielleicht auch theologische Gründe noch haben, dass die dann eigentlich nicht mehr so wirklich ihren Platz da haben. Und ich finde es dann immer noch wohltuend, dass es auch einzelne Vertreter gibt, wie also etwa den Bischof der Württembergischen Landeskirche, der gesagt hat, dieser Beschluss, diese Selbstverpflichtung der Kirche, Kirchenrepräsentanten oder Mitarbeiter, sie dürften auf der Autobahn jetzt auch nur noch 100 fahren, dass er das nicht mitmachen würde.
Der Chefredakteur der Welt, Ulf Poschert, der kritisiert ja regelmäßig ihre Kirche als verlängerten Arm einer bestimmten Partei, einer Regierungspartei in Berlin, also den Grünen. Einige Theologen sehen die evangelische Kirche auf dem Weg zu einer sich selbst säkularisierenden Nichtregierungsorganisation. Geht Ihnen all das zu weit oder ist da was dran?
Da ist was dran. Ich will das jetzt gar nicht so eng parteipolitisch punzieren. Natürlich könnte man das an einzelnen Personen festmachen, dass es da ein gewisses nahe Verhältnis zu den Grünen gibt. Aber es ist tatsächlich etwas daran, dass die Kirche eigentlich in der Öffentlichkeit vor allem mit Themen punktet oder meint, punkten zu können, die gar nicht jetzt direkt was mit Glaubensinhalten zu tun hat. Auch wenn man sagt, Bewahrung der Schöpfung, das ist doch ein Ausfluss unserer Schöpfungsgläubigkeit oder Frömmigkeit. Also man macht von sich reden mit irgendwelchen politischen Vorschlägen und das geht tatsächlich in diese Richtung, dass man dann sagt, das ist eine NGO, die Dinge vertritt, die auch andere vertreten, vielleicht in einem leicht erhöhten religiösen Ton. Die anderen sind für Klimaschutz, wir auch. Die einen sind für Geschwindigkeitsbeschränkungen, wir auch. Und so geht das dann immer weiter. Und das eigentlich religiöse Profil, das, meine ich, geht dabei tatsächlich verloren. Und was dabei auch übersehen wird, und das macht mir auch große Sorgen, wenn man jetzt zum Beispiel ein politisch denkender Gläubiger ist, das nehme ich auch für mich in Anspruch, es wäre doch erstmal die Aufgabe dann der Christenmenschen, die bewusst Christenmenschen sind, sich an ihrem Ort, in ihren Parteien oder wo auch immer für solche politischen Ziele einzusetzen. Das institutionelle Denken, das so davon ausgeht, die Kirche ist ein wichtiger Faktor in der Gesellschaft, das ist aber brüchig geworden. Wenn Sie also sehen, zum Beispiel die Angelobung, also Vereidigung der jetzigen Bundesregierung, wie viele haben da noch mit Gottesbezug den Amtseid abgeleistet oder wie eng sind eigentlich noch die politischen Kontakte zwischen Landesregierungen, Bundesregierung und EKD auf der einen Seite und den Landeskirchen auf der anderen Seite, da bricht vieles weg, weil eben in der Gesellschaft insgesamt der Bezug zur Kirche, auch in der evangelischen, immer mehr abnimmt. Und man sieht eben, dass sich eben auch im politischen Personal die Mentalitäten da sehr, sehr stark ändern. Wenn die Kirche jetzt meint, darauf reagieren zu sollen, dass man also nicht mehr sozusagen im staatskirchlichen Bereich arbeitet, sondern mehr im NGO-Bereich arbeitet, glaube ich, ist das letztlich kontraproduktiv.
Ulrich Körtner, Professor für Systematische Theologie an der Uni Wien, im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Körtner, Sie sind auch Medizinethiker und zwei große Themen rücken im deutschen Gesetzgebungsverfahren immer mehr in den Mittelpunkt. Große Themen, weil es um die Conditio Humana geht. Wie wollen wir gemeinsam leben am Anfang und am Ende unseres Lebens? Die Abtreibung könnte liberalisiert werden, wofür sich die Grünen stark machen. Konzentrieren möchte ich mich mit Ihnen auf die Gesetzentwürfe zur Suizidhilfe. Die Bundestagsabgeordneten sortieren sich gerade zurzeit, ist zu hören, ohne jetzt die drei Entwürfe im Detail juristisch besprechen zu können. Wieso ist aus einer ethischen Perspektive, aus Sicht des Deutsch-Österreichers, die Entscheidung in Berlin keine Lappalie?
Nun, zunächst mal muss man sagen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wo der neu eingeführte Paragraph des Verbots einer geschäftsmäßigen Suizidhilfe für verfassungswidrig und daher für nichtig erklärt wurde, hat weitreichende Folgen für den ganzen Umgang mit ethischen Fragen am Lebensende. Das Gericht hat eine Auslegung des Grundgesetzes und der Eingangsartikel vorgelegt, wonach also zur Menschenwürde und zum Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung weitreichende Rechte gehören, auch über das eigene Lebensende zu bestimmen. Und hier geht es dann nicht nur um das, was in der Vergangenheit schon immer diskutiert wurde, ob es nicht bei schwerstkranken Menschen Grenzfälle geben könnte, wo man einen assistierten Suizid rechtfertigen könnte oder vielleicht sogar die Tötung auf Verlangen in Erwägung ziehen könnte, was ja von bestimmten Gruppierungen auch immer gefordert wird, sondern das Verfassungsgericht in Karlsruhe hat eben erklärt, dass ein mündiger Mensch zu jedem Zeitpunkt seines Lebens das Recht hat, sein Leben zu beenden und das auch mit Hilfe von Dritten. Also nicht nur, wenn man schwer krank ist, sondern wenn man auch aus anderen Gründen meint, sein Leben nicht mehr weiterführen zu wollen. Und damit haben wir eine massive Veränderung im Grundverständnis von dem, was Lebensschutz auf der einen Seite, Lebensrecht und Autonomie auf der anderen Seite betrifft. Und nun haben wir in einer pluralen Gesellschaft, die Sie in Deutschland genauso haben wie wir in Österreich, damit zu tun, dass ja wir nicht mehr von einem Grundkonsens ausgehen können, was so den Sinn des Lebens und ethische moralische Einstellungen zu dem Lebensende und dem, was man tun darf oder nicht tun darf oder was gerechtfertigt ist oder nicht gerechtfertigt ist, dass es einen solchen Konsens so nicht mehr gibt. Und darauf muss der Gesetzgeber reagieren. Er könnte natürlich jetzt sagen, wir regeln gar nichts, weil der Suizid in Deutschland ja auch schon früher straffrei war. Und wenn also die Haupttat, so wäre jetzt juristisch zu argumentieren, straffrei ist, dann kann auch die Mitwirkung dabei nicht strafbar sein. Man könnte das alles unreguliert lassen. Das Gericht in Karlsruhe hat aber sehr wohl gesagt, dass der Gesetzgeber auch eine Verantwortung hat für den Lebensschutz und dass er auch das Recht hat, diesen Gesichtspunkt des Lebensschutzes durch gesetzliche Regelungen entsprechend zur Geltung zu bringen. Und darüber wird jetzt eben verhandelt im Bundestag. Sie haben ja erwähnt, dass es da drei Gesetzentwürfe im Moment gibt, die am Tisch liegen, wie man eben jetzt einerseits die Freiheit der Persönlichkeitsentfaltung einschließlich des Rechts auf Selbsttötung schützt, sodass das auch wirklich wahrgenommen werden kann und andererseits, wie man eben auch Schutzräume schaffen kann, davor schützen kann, dass Menschen unter einen Druck geraten, in einen Sog geraten, in dem sie dann eben sich das Leben nehmen, weil sie meinen, von der Umgebung in diese Richtung gedrängt zu werden. Die große Problematik, die jetzt unter anderem ja entsteht, ist, wie sollen eigentlich dann Kirchen, Diakonie und Caritas sich dazu verhalten und wie sollen sie ihre Grundauffassung vom Leben als göttlicher Gabe, das eben in jedem Moment bis zum letzten Atemzug anzunehmen und zu schützen ist, in dieser pluralen Gesellschaft noch auch vertreten können und in ihrer eigenen Praxis auch zur Geltung bringen.
Und wenn ich richtig informiert bin, kann sich die evangelische Kirche in dieser zentralen Frage nicht einigen. Bei der bereits erwähnten Synode etwa gab es diesbezüglich keinen Beschluss. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch informiert bin. Aber wieso tut sich die evangelische Kirche so schwer?
Da würde man vielleicht wieder sagen, dieser Pluralismus ist geradezu das Markenzeichen des Protestantismus. Aber man kann es eben auch so sehen, dass wir hier sehen, die Pluralisierung der Auffassungen innerhalb der Kirche ist inzwischen so stark, dass man immer weniger in der Lage ist, zu grundlegenden Fragen wirklich noch einen substanziellen Konsens zu formulieren. Außer dem Konsens, dass man dann sagt, wir bleiben unter dem Wort Gottes beieinander und ringen weiter miteinander. Wir haben es ja eben gesehen, dass also als Reaktion auf das Karlsruher Urteil der Präsident der Diakonie Deutschland zusammen mit einem Kollegen und einer Kollegin von mir in der FAZ sehr prominent die Position vertreten hat, wenn denn schon jetzt diese Form von Suizidhilfe rechtlich möglich ist, dann wäre es doch besser, im diakonischen Bereich eigene Angebote entsprechend zu schaffen, als dass man jetzt dieses ganze Feld dann irgendwelchen Sterbehilfeorganisationen überlässt.
Teilen Sie diese Position?
Ich teile diese Position nicht. Es hat also andere prominente Stimmen gegeben, wie etwa die von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel und ihren Vorsitzenden Ulrich Pohl. Ich erwähne das, weil ich da in Bethel auch im Verwaltungsrat dieses diakonischen Unternehmens sitze. Und es haben sich zum Beispiel auch anders geäußert die Johanniter, der Johanniterorden, der auch über 100 Einrichtungen im medizinischen und altenpflegerischen Bereich betreibt. Das sage ich deshalb, weil ich an der Stellungnahme des Ordens maßgeblich mitgewirkt habe als Vorsitzender der zentralen Ethikkommission dieses Ordens. Und insofern verstehen Sie vielleicht auch, warum ich auch die deutschen Vorgänge weiter beschäftige, auch wenn ich jetzt eben in Wien bin. Die Frage ist jetzt aber, wie kann man einerseits möglichst dem Anliegen Rechnung tragen, dass, sagen wir mal, eine Organisation wie der Johanniterorden oder die von Bodelschwingschen Stiftungen in ihrem Wirkungsbereich nach Möglichkeit solche Suizide verhindern möchten und auch nicht möchten, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen solche Suizidhilfe als Regelangebot leisten.
Also Selbstbestimmung müsste ja auch in eine doppelte Richtung gehen. Also wenn ich irgendwann mal ins Alten- oder Pflegeheim ziehe, dann möchte ich nicht von Suizidhelfern behelligt werden. Dann ist es doch Teil meiner Selbstbestimmung, dass ich ein Haus wählen kann, das mir garantiert, dass ich eben vor einem Druck, mir einen Giftcocktail verpassen zu müssen, geschützt werde.
Ja, da stimme ich Ihnen zu und ich darf vielleicht mal zitieren aus den Thesen, die wir als Johanniterorden formuliert haben. Ein Satz in diesem Thesenpapier lautet, und es gibt dazu ausführliche Erläuterungen, die Einrichtungen des Johanniterordens bieten keine regelhaften Angebote der Suizidhilfe und tragen dafür Sorge, dass eine solche Hilfe auch nicht durch Ärzte, Pflegefachpersonen und jegliches Personal der Einrichtungen des Ordens geleistet werden muss. Und dann kommt eben als weiterer Zusatz, dass der Orden die Überzeugung vertritt, dass Suizidhilfe weder ein Teil der ärztlichen noch der pflegerischen Tätigkeit ist. Und dann heißt es nun, aus christlicher Sicht ist niemand zum Leben oder Weiterleben zu zwingen. Also wir reden nicht von einer Pflicht zum Leben oder dass wir eben gegen den Willen einen am Leben erhalten wollen, wohl aber zum Leben zu ermutigen. Deshalb sind vorbeugende Schutzkonzepte unerlässlich und die Einrichtungen des Ordens bleiben auch in Zukunft Schutzräume für Schwache und Lebensmüde. Und da geht's ja nicht nur um alte, vulnerable Personen. Denken Sie, ich spreche nochmal von Bethel, auch um Menschen mit Behinderungen, mit körperlichen oder seelischen, psychischen, mentalen Beeinträchtigungen, die sich vielleicht jetzt auch fragen, was ist dann eigentlich mit uns? Können wir uns hier noch darauf verlassen, in einer vertrauensvollen Atmosphäre zu sein? Nun, wir alle, die auch jetzt kritisch gegenüber dieser Liberalisierung sind, stellen in Rechnung, dass es Grenzfälle geben kann, in denen ein Suizid respektiert werden muss und vielleicht auch respektiert werden kann, wenn jemand bereit ist, Suizidhilfe zu leisten. Deshalb sagen wir, es muss sichergestellt werden, dass solche Angebote etwa von Einrichtungen des Johanniterordens nicht geleistet werden müssen. Das Problem, was wir jetzt aber haben, ist natürlich, wenn jetzt unter Berufung auf die deutsche Rechtslage Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sagen, wir sind aber bereit, im Rahmen einer solchen Einrichtung Suizidhilfe zu leisten, dann werden sie das nicht so ohne weiteres arbeitsrechtlich oder institutionenrechtlich unterbinden können. Und da werden noch intensive Gespräche notwendig sein. Wie weit ist es zum Beispiel möglich, über das Hausrecht sowas einzuschränken?
Oder über die Geschäftsbedingungen des Vertrages, den ich unterschreibe.
Genau, oder über Geschäftsbedingungen. Und da gehöre ich zu denen, die da einen nüchternen Blick drauf haben und sagen, also zum Beispiel einen Bewohnervertrag abzuschließen, in dem sich dann der künftige Bewohner verpflichtet, keine Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen, das wäre dann einfach gesetzeswidrig. Rechtlich sind die Sachen deshalb so schwierig, weil die grundlegenden Entscheidungen des Verfassungsgerichts, die Spielräume für einzelne Träger, etwa kirchlicher Art, Suizidhilfe in den eigenen Räumen zu unterbinden, deutlich eingeschränkt sind. Das heißt, um Schutzräume zu schaffen, muss ich schauen, was ist im Rahmen des gesetzlichen Rahmens, der jetzt sehr liberal ist, noch möglich, um hier im Sinne der eigenen Überzeugungen noch Eingriffe vornehmen zu können. Also wenn Sie zum Beispiel ein Krankenhaus haben, wo jemand jetzt auf einer Akutstation liegt, sind die Dinge, was den Behandlungsvertrag betrifft, anders zu bewerten, als wenn jemand jetzt zum Beispiel in einem Pflegeheim wohnt und dieses Zimmer, das er dort hat, ist jetzt sein Hauptwohnsitz. Da werden Sie zum Beispiel nicht verhindern können, dass jemand sagt, ich lasse jemanden kommen, der mir dabei hilft, mir das Leben zu nehmen. Sie können aber sehr wohl überlegen, welche Art von Beratung, Begleitung wollen Sie haben und wollen Sie, dass Ihre eigenen Mitarbeiter das dann machen oder sagen Sie, das machen wir aber nicht. Wir können es nicht verhindern, wenn Sie jemanden von einer anderen Organisation kommen lassen. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen auch nicht den Sog haben, dass zum Beispiel jemand durch Suizid im Zimmer 1 stirbt. Und dann hört die Frau, die nebenan wohnt, ja, der Herr Müller oder die Frau Müller im Zimmer 1, die hat es ja nun auch geschafft mit Suizid. Und das schwächt dann den Lebenswillen dessen, der da im Nachbarzimmer wohnt.
Ja, und dann kommen auch noch die französischen Pflegekonzerne kapitalistischer Prägung, die die Mitarbeitenden drängen, die vielleicht zu arbeitsintensiven Heimbewohner mit Suizidhilfe zu beglücken. Also das ist auch dann keine Selbstbestimmung mehr.
Ja, eben, das sind die Fragen, mit denen wir es zu tun haben. Und das sind, wie gesagt, komplexe arbeitsrechtliche, auch vertragsrechtliche Fragen, die auch je nachdem, um was für eine Art von Einrichtung es sich handelt, unterschiedlich zu betrachten sind. Da kommt noch eine Menge Arbeit auf uns alle zu, auch auf die, die sagen, wir möchten eigentlich diese Form der Sterbebegleitung nicht in unseren Häusern haben, jedenfalls auf gar keinen Fall als ein Regelangebot. Aber man muss natürlich so handeln, dass das, was man auch versucht, unter dem Stichwort Schutzräume zu gewährleisten, weiter gesetzes- und verfassungskonform bleibt.
Hätten Sie eine Forderung an die Bundestagsabgeordneten, weil die sortieren sich ja gerade offenbar. Man kann ja Gesetzentwürfe in zweiter oder dritter Lesung auch noch verändern, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also es gibt ja zwei Entwürfe, die das Ganze grob gesagt zivilrechtlich lösen wollen. Ein Entwurf versucht das über das Strafrecht zu machen, übrigens parteiübergreifend. Ich will nicht verhehlen, dass ich für diesen Entwurf gewisse Sympathien habe.
Das ist der Castellucci-Entwurf.
Das ist der Castellucci-Entwurf. Ich will nicht verhehlen, dass ich für den gewisse Sympathien habe. Obwohl ich kein Jurist bin, muss ich mich natürlich viel mit Rechtsfragen beschäftigen und ich bin immer noch etwas skeptisch, ob das denn wirklich dann auch so verfassungskonform Bestand hat, wenn zum Beispiel Kritiker eines solchen Gesetzbeschlusses wieder vor das Verfassungsgericht ziehen würden. Was ich auf jeden Fall möchte ist, in keinem dieser Entwürfe, weil das nicht der Gegenstand ist, wird das Thema Ausbau der Palliativversorgung thematisiert. Meines Erachtens ist es unerlässlich, wenn jetzt der Gesetzgeber auch zum Beispiel neue Beratungsstellen einrichten will. Das wird alles auch Geld kosten. Mindestens diese Summen sind dann aber auch dafür aufzuwenden, dass die Palliativversorgung in der Bevölkerung wirksam ausgebaut wird.
Ulrich Körtner, deutsch-österreichischer Theologe, Professor für systematische Theologie an der Uni Wien, zugeschaltet beim ORF. Danke, Herr Körtner, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für das Gespräch.
Bitte gern.